Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, den ihr vermutlich angeschaltet habt, weil ihr auf der Suche nach einer Podcast-Empfehlung seid. Die kriegt ihr heute von mir, Constanze Marie Teschner, aber nicht allein, denn ich sitze heute mit drei weiteren Menschen an einem Tisch und ich freue mich sehr über meinen geschätzten Kollegen Wenzel. Hallo.
Hallo.
Du winkst gerade.
Man winkt doch im Podcast, oder nicht?
Klar, das ist richtig. Das ist die oberste Regel. Bernie Meyer sitzt mir ganz gegenüber. Herzlich willkommen, Bernie.
Hallo.
Und Nils Buckeberg isst gerade ein Duplo.
Und es ist sehr lecker. Hallo, Konstantin.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ich muss erst mal kurz fragen, Nils, hast du nicht eben gesagt, du isst keinen Zucker?
Nee.
Ach so.
Er gesagt. Trinkt keinen Zucker.
Ich trinke keine Cola mehr mit Zucker, habe ich
verstehe.
Gesagt.
Verstehe.
Hör doch einmal zu, Wenzel.
Wir sind hier heute zusammengekommen, weil wir zusammen einen Podcast produziert haben, der ganz wunderbar ist und den alle unsere HörerInnen hören sollten, mit dem wunderbaren Titel Kill Royale.
Das ist richtig.
Stimmt's?
Ja.
Guckt mich so erwartungsvoll an. Und jetzt werden wir unseren HörerInnen erzählen, was wir da gemacht haben und warum der so großartig ist. Es ist ein True Crime Format. Aber auch nicht so richtig, oder? Also es geht um royale Mordfälle an der Zahl 5, richtig?
Weiß ich gar nicht, sind es 5?
Oh, hab ich nicht mitgezählt.
Wir haben die Tudors, wir haben die Russen, wir haben die Blutgräfin, wir haben
Ramses
Martin
den
Luther
Dritten.
King. Ramses.
Martin Luther King, ja, sind wir bei 5.
Ja.
Aber die Tudors zählen ja schon, da sind ja ganz viele Leute gestorben. Das treibt ja die Zahl sehr, sehr in die Höhe.
Und Ludwig haben wir auch noch. Ja, aber quasi als Fälle, die wir, oder als Fallglöcke, okay. die wir erzählen, dann haben wir 6.
Okay, es sind 6 Fälle.
Ja, aber der Bodycount ist höher.
Ja, der Bodycount ist deutlich höher als 6.
in 12 Folgen insgesamt.
Genau,
wir gucken alle denken so in die Luft, weil wir uns nicht mehr ganz.
Doch, es sind definitiv 12 Folgen, deswegen komme ich auch mit den Fällen immer so durcheinander, weil die Fälle nicht jeweils ein Fall hat nicht eine Folge, sondern die Fälle sind unterschiedlich lang ausgeweitet.
Genau, es gibt manchmal auch einen Fall auf 3 Folgen, aber auch ein Fall hat eine Folge. Mhm. Deswegen passt es nicht ganz von dem Zahlenverhältnis. Das setzt sich dadurch zusammen, weil die einfach unterschiedliches Volumen haben. Die Tudors zum Beispiel. Da gibt es viel zu erzählen, deswegen wurde das über 3 Folgen erzählt. Bernie, welche ist deine Lieblingsfolge? Darf man das sagen? Doch, klar können wir sagen. Gibt es eine Folge, die du...
Ja, das ändert sich laufend. Ich glaube, gerade ist es die Ludwig-Folge, weil ich da erstens mal wirklich, also ist nicht, weil ich aus Bayern komme und ich mich da besonders königsnah fühle, wie manche Leute vielleicht vermuten könnten. Nee, aber weil einfach, da habe ich mich schon rein recherchiert, weil es hätte mal ein größeres Projekt werden sollen und deshalb war das so ein bisschen close to my heart und spätestens als Nils und ich zusammen das König-Ludwig-Lied am Ende der Folge gesungen haben, hat es dann gewonnen, meine Folgenkrone. Ansonsten fand ich... Ich fand, alles hatte was. Also es gibt so Sketche, an die ich mich erinnere, weil wir haben, also Nils hat Sketche für diese Shows geschrieben und manchmal erinnere ich mich an Folgen nur anhand ihrer Sketche. zum Beispiel gibt es diese Martin Luther King Folge, also eine Doppelfolge, wo wir über sein Leben und Wirken und auch über seinen Tod berichten. Und die ist ja eher so ein bisschen nachdenklich gehalten und der wohnt natürlich eine gewisse Melancholie und auch Gesellschaftskritik inne, das kann man gar nicht vermeiden. Und trotzdem gibt es aber eine Art Sketch-Stelle, wo Nils einen FBI-Agenten namens Agent Porter spielt. Und das glaube ich, die bleibt mir lebenslang hängen, diese Szene, weil er da auch meinen Namen so so liebevoll ausspricht und trotzdem so kritisch. Also er findet, also dieser Agent, der will eigentlich diesen Podcast stoppen, weil es ist ihm, die Berichterstattung über das FBI ist ihm zu kritisch, eindeutig, ne? Er weiß aber natürlich, dass er sich gut verkaufen muss in diesem Podcast, damit das FBI nicht noch schlechter dasteht, als es ohnehin tut in dieser Martin Luther King-Affäre. Und deshalb ist er ein bisschen so wankelmütig, wie er da rangehen soll. Und dieses Ambivalente, das hört man ihm so schön an. Und dann sagt er so schön, Herr Berni, zu mir. Und da steckt so viel an Storytelling drin.
Es gibt ja
der zerrissene Agent Porter. Und der dann auch wirklich sagt, Mensch, hört doch jetzt einen anderen Podcast. Ne? Das ist einfach jetzt nicht, das ist nicht gut für euch, wenn ihr das FBI wird hier so schlecht dargestellt. Und am Ende ist er dann eigentlich ganz offen für den Vorschlag, ein Bier zusammen zu trinken. Und das zeigt mir dann, wie so oft, manche Leute wollen auch einfach nur nett behandelt werden irgendwie. Und das hat mich irgendwie amüsiert und berührt gleichzeitig.
Für unsere HörerInnen werde ich an der Stelle diesen Sketch, oder das sind ja mehrere Akte sozusagen, dieses Sketches auch mal einspielen, weil der ist wirklich, das ist auch mein liebstes Highlight von diesem Podcast, dieser Sketch, der ist.
Jetzt gibt's ja eigentlich nur noch ein Problem. Das FBI.
Hallo, 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 sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier spricht Agent Porter, FBI Division Podcast Germany. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir den Podcast an dieser Stelle unterbrechen müssen.
Bitte was?
Ja, tut mir auch sehr leid, aber wir müssen auch auf das Image unserer Behörde achten. Und da dieses Kapitel dem Ansehen des FBIs nicht gerade dienlich ist, müssen wir Sie bitten, weiterzugehen. Bitte hören Sie an dieser Stelle etwas anderes. Haben Sie schon die neue Folge Fest und Flauschig gehört? Oder eine alte Folge Dunkle Heimat? Wie sieht es aus mit Hört, Hört? Oder die Nils Bokelberg-Erfahrung? Sie können gleich dranbleiben, wir leiten Sie einfach weiter.
Nix da, wir bleiben hier und erzählen die Geschichte fertig. Das wäre ja noch schöner, du Imperialist.
Okay, okay. Wie Sie wollen, Herr Berni. Liebe Zuhörer, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu hören. Ich wiederhole, nichts zu hören, gar nichts. Glauben Sie nicht, was Ihnen gesagt wird. Nichts, nichts. Glauben Sie einfach nichts von dem, was Sie hier hören.
Wow, Agent Porter. Na gut, dann schauen wir uns dieses unrühmliche Kapitel mal genauer an.
Ich muss sagen, dass ich ein bisschen inspiriert war von einer Platte aus meiner Jugend, was diese Agent Porter-Geschichte betrifft. Ich hatte nämlich als Kind die Single von Döf, Deutsch-Österreichische Freundschaft, mit ihrem großen Hit Kodo. Kodo, der Dritte aus der Sternenmitte, kennen Sie vielleicht einige Leute noch. Es war ein riesengroßer Neudeutsch-Welle-Hit von Inga Humpe und den beiden Österreichern Tauchen und Prokopetz. Mhm. Und die B-Seite dieser Single hieß Nichts. Und da sind die ganze Zeit nur Tauchen und Prokopetz zu hören, wie sie sagen, dass man noch die Platte umdrehen soll, weil hier jetzt einfach nichts ist. Okay. Und die ganze Single-Seite lang singt, da ist keine Musik, nichts, da kommt nichts, du drehst doch um. Und so die ganze Zeit reden die auf den Hörer ein, dass er da bitte, bitte, bitte diese Platte umdreht, weil hier jetzt einfach nichts kommt. Und dann regen sie sich auch total auf, der dreht die Saiten nicht um. Und ärgern sich volle Kanne, dass der das. Und ich habe als Kind war das die schönste Platte, die ich hatte. Ich habe das rauf und runter gehört, weil ich es so geliebt habe. Und da war ich sehr froh, dass jetzt bei Agent Porter mal so ein bisschen dahin nicken und meinen Respekt dazu bekunden zu können, indem ich sage, bitte hört doch einen anderen Podcast.
Darf ich noch?
Ich liebe übrigens, wenn du diese Referenzen so offenlegst, deswegen möchte ich jetzt eigentlich für jeden Sketch die Referenz aus deinem bisherigen Leben haben jetzt.
Wird nochmal ein ganz eigener Podcast.
Ich möchte noch einen Sketch hervorheben, und zwar bei der Ramses der dritte Folge. Da geht es ja darum, dass der Ramses ermordet wurde von seinem Harem letztlich. Und was Kill Royale auszeichnet, ist, dass wir am Anfang haben wir natürlich diesen Mordfall, der im Zentrum steht, und dann entdecken wir ganz andere Sachen. Also manchmal ich schon bei der Recherche, aber spätestens Nils dann, wenn er irgendwie die Drehbücher macht. Und dann haben wir uns ziemlich drauf festgefahren auf diesen ersten Streik der Weltgeschichte. Das fanden wir fast noch interessanter als den Mordfall. Aber dann ist haben wir durch eine unserer Expertinnen, haben wir irgendwie, glaube ich, kam das raus, dass es irgendwann in der Geschichte mal einen Überschwang oder einen Overkill an so Monumenten oder also Grabbeigaben gab. Ja. Und das finde ich ein sehr nischiger Fakt. Aber aus diesem ganzen Fakt hat Nils einen Sketch gemacht. Und ich schwöre wirklich, bei diesem Sketch hat es mich wirklich vom Stuhl gehauen. Der hat mich so fertig gemacht, weil der so absurd ist. es geht, vielleicht kannst du es selbst erklären, ich kann es gar nicht richtig zusammenfassen. Es ist eine Art Fernsehshow, in der ich bin, und ich bin total stolz drauf, weil ich, glaube ich, eine ägyptische antike Halskette habe. Aber die ist dann letztlich irgendwie nichts wert. Aber das ist dann auch dem Host so unangenehm, dass er mir dann trotzdem irgendwie ein bisschen Geld aus eigener Tasche noch dazu geben will. Aber erklär es doch selbst bitte.
Ja, es ist Bares für Rares. Es ist eine klare Bares für Rares-Referenz. Ich als Horst Lichter und Bernie mit seinem ägyptischen Schmuckstück. Und der Experte sagt dann, ja, das ist zwar schön, aber es ist gar nichts wert. Und sagt dann auch so Sachen, wenn sie in Ägypten ins Museum gehen, da kriegen sie sowas am Ausgang, können sich was aus der Ausstellung aussuchen, weil es so viel davon gibt. Und können das dann mit nach Hause nehmen. Und dann tut das dem Horst Lichter so leid, dass der Bernie, der Horst Lichter ist immer sehr empathisch mit seinen Kandidaten, und dann tut das dann so leid, dass der dafür nichts kriegen soll, dass der anfängt, selber Geld zusammenzukratzen. Bei seinem Kameramann, bei seinem Aufnahmeleiter, bei allen Leuten, die darum sagen, ja, komm, gib mal noch hier, damit er nicht umsonst gekommen ist, wird versucht, Geld zusammenzukratzen.
Bares für Rares ist eine Fernsehshow.
Genau.
Das kannte ich nämlich gar nicht, und deshalb war das auch so surreal für mich. Der macht da jetzt eine Fernsehshow.
Das ist ja auch so was tatsächlich ein Fakt, über den ich sofort gestolpert bin mit diesen, das war, glaube ich, die Frau Moderna, die uns das erzählt hat, dass bei allen Ausgrabungen immer so viel gefunden wird, dass die irgendwie so einen Wert verlieren. Und das ist etwas, was ich auch aus dem Rheinland kenne, weil da sagt man irgendwie, wenn du mehr als 2 Meter gräbst, hast du sofort Baustellenstopp, weil irgendwelche Römersachen gefunden werden.
Also
alles voll in Köln, ist alles voll mit dem Römergedöns, und wenn immer da gebaut wird, sind die alle so, oh nee, weil dann muss Baustellenstopp, dann kommt ein Archäologisches Institut, dann müssen die erst vorsichtig freilegen, gucken, ob das wertvoll ist und so. Deswegen bauen so viele Leute so ungern in Köln, zumindest tief. Weil da immer irgendwas auftaucht.
Und dann war ja, also wir sind ja selten weggefahren, weil wir haben das ja alles während Corona aufgenommen, aber ja, wir hatten einen Exkurs.
Ganz viele Remote-Aufnahmen gemacht.
Wenzel und ich hatten einen Exkurs, der sehr spiritual war. Vielleicht möchtest du von dem kurz erzählen, weil das war nämlich quasi nicht das Highlight dann in der Folge, hatte ich auch schon erwähnt, aber das beim Entstehen war es das.
Ja, das war mega. Wir waren für die, Martin Luther King Folge, war das richtig,
ja,
bei den letzten. Da haben wir einen Pass, also wir wollten halt eine Person haben, die irgendwie diese Geschichte, wir sind, glaube ich, es ging damit los, wir sind darauf gestoßen, dass Martin Luther King in Berlin war zu einer bestimmten Zeit, ne? Und dann wollten wir halt jemanden sprechen, der irgendwie eine Verbindung hat zu dieser Zeit, die er in Berlin verbracht hat. Und das Besondere war irgendwie auch, dass Berlin damals noch geteilt war und er tatsächlich, also Martin Luther King, auf beiden Seiten dieser Stadt war bei seinem Besuch. Und wir wollten jemanden finden, mit dem man darüber sprechen kann. Dann sind wir auf diesen Pastor gestoßen, der eine Gemeinde in Berlin leitet und der früher mit dem, weißt du noch, wann er nach Berlin gekommen ist? In den 70ern, 80ern?
In den 80ern, glaube ich, 81
ja,
oder so.
Na,
Pastor Frank.
Pastor Frank Williams, genau. Und der betreibt eben diese Kirche, die, du konntest den Namen irgendwann fließend sprechen.
Nee, ich weiß es nicht mehr. In Dahlem.
Also sie heißt kurz PFF.
Ich habe sie unter PDF gemerkt.
Okay.
Das stimmt nicht, glaube ich. Sorry. Sorry, Pastor Frank.
Pray for Freedom oder irgendwie so.
PDF, die erste digitale Kirche.
Okay, ich such's raus, packen es in die Shownotes. Die Machen PFF, okay, auf jeden Fall diese Kirche, war, ich fand es total faszinierend, den da zu besuchen. Also den haben wir ja tatsächlich dort in seiner Gemeinde besucht. Der war am Anfang, muss man sagen, auf so eine sehr positive Weise sehr skeptisch. Weil er
sehr lange skeptisch.
Ja, weil ihm lag es halt wirklich am Herzen, dass diese Geschichte irgendwie, ne, so was dahinter steckt, dass wir die nicht zu voyeuristisch einfach nur auf den Mord gehen. Und genau, er war halt irgendwie sehr bedacht, dass diese Geschichte ordentlich erzählt wird. Haben wir öfter mit ihm telefoniert, hin und her geschrieben, dann hat er uns da empfangen. Und also der Typ spricht natürlich jeden Tag vor seiner Gemeinde oder jeden zweiten oder ich weiß nicht wann. Es ist im Grunde, diese Kirche ist für seine Gospel-Gottesdienste bekannt. Und dieser Typ hat halt einen unfassbaren Vibe, fand ich. Also der hat uns halt mit einer unfassbaren Ruhe empfangen. So, der kriegt dich mit seiner Erzählung sofort. Und ich fand das total, also überhaupt diese ganze Geschichte, ich hatte so das Gefühl, ich könnte eigentlich mir mit dem einfach 3 Stunden lang ein Gespräch anhören über seine Berlin-Story. Weil der einfach in den 80ern mit dem Militär hergekommen ist, dann uns erzählt hat, wie er seinen Weg irgendwie zu Gott gefunden hat quasi und sich von Gott gesandt gefühlt hat in diese Stadt und hier seine Gemeinde aufzubauen und halt wirklich Ja, auch tatsächlich irgendwie, ich glaube, darüber haben wir danach noch viel geredet, über Religion halt auch super schon irgendwie so, ich wollte jetzt gerade schlaue Sachen sagen, das will ich gar nicht beurteilen, aber irgendwie Ansichten hatte, die jetzt man nicht in jeder Kirche, glaube ich, hört.
Er hat ja diese Army Chapel, diese ehemalige, hat er ja quasi in eine allgemeinfunktionale Kirche umgewandelt und das ist ja so ein Haven für People of Color auch, aber nicht nur. Also das ist dann, glaube ich, wir waren leider noch bei keiner Messe. Ging ja jetzt auch teilweise nicht. Ich habe es immer noch vor, mir das mal anzuschauen.
Ich habe mir mal online eine Messe davon angeguckt.
Das habe ich auch gemacht, ja. Das war
vor Corona aufgezeichnet. Die streamt irgendwie während der ganzen Zeit. Ne? Ja.
Da wird halt auch wirklich viel gesungen und Musik gemacht. Das gefällt mir schon mal gut.
Ja, auch so richtig mit Band, auch so mit E-Gitarre und Solo und so.
Und auch, also ich kenne diese Welt nicht, aber so wie er das beschrieben hat und so war der Auftritt von deren Social-Media-Auftritt, kommt mir das auch so rüber, dass es halt natürlich eine Community gibt, die sich mir gar nicht erschlossen hat, die aber total connected ist um die Welt. Und dann hast du natürlich immer Leute von überall auf der Welt, die dort anreisen und Musik spielen.
Er hat gesagt, das ist mir hängen geblieben, Religion ist ihm egal. Also damit hat er eigentlich gemeint, die Religionszugehörigkeit. Stimmt, ja,
Religion is not our thing.
Genau, aber was er meint, ist eigentlich die Religionszugehörigkeit, wenn du zu ihm in die Kirche gehst. Aber der Satz, der blieb so schön hängen, so plakativ.
Ja, und er hat es halt auch einfach straight so gesagt, ne, dass er meinte, gut, im Namen von diversen Religionen wurde halt viel Scheiße gebaut in der Geschichte und das ist halt nicht, wofür wir stehen möchten. Und das ist ja erstmal als Statement in der Kirche schon jetzt nicht, was du überall bekommst. So.
Nee, ja, also in meinem Heimatort hat es niemand gesagt. Mein Pfarrer hat nicht gesagt, Religion ist eigentlich ist kein Ding für mich. Das ist
nicht so wichtig.
Ich bin fast aus dem Konfirmationsunterricht geflogen, weil ich gesagt habe, kann die Bibel nicht so ein Buch sein von so Erzählungen, die man sich damals einfach so erzählt hat, also so wie Grimms Märchen auch und so? Kann das nicht so eine Sammlung von so Geschichten sein? Und so, dann hat die Pfarrerin gesagt, nee, jetzt wenn du das wirklich glaubst, dann bist du wohl hier falsch.
Wow, wirklich? Ja. Aufklärerisch.
Ich habe es dann noch gerade gebogen.
Du glaubst es also?
Nee, aber ich habe es trotzdem gerade gebogen. Ich wollte konfirmiert werden.
Weil es da viel Geld gibt.
Ja.
Ja. Das war auch mein Grund. Was ich so schön finde an diesem Podcast ist, dass der zwar so Fälle aufdeckt, die jetzt nicht so super populär sind, oder schon doch auch, aber mich in erster Linie nicht interessiert haben. Ich sag's, wie es ist. Aber ihr das geschafft habt, das auf so eine popkulturelle Ebene zu heben und so einen Bezug herzustellen zu Sachen, die mich eben jetzt interessieren. Also sei es bei der Martin-Luther-Folge, wollte ich gerade sagen. oder eben bei Bathory, wo das dann wo ihr die so in ein anderes Licht gerückt habt, als man das so kennt und das eben über unterschiedliche Ebenen. Wir haben, glaube ich, gerade für unsere HörerInnen so ein bisschen wirr gesprochen, weil es kommen viele ExpertInnen in diesen Podcast zu Wort und eben über diese eine Sketch-Ebene, über die Expertin-Ebene und über die Moderation von Bernie, der eben das theoretisch aufrollt, werden dann so andere Bilder von diesen Persönlichkeiten geschaffen. Das hat mir, glaube ich, am meisten gefallen, dass es eben wirklich auf vielen Ebenen funktioniert. Wenzel, du hast den Podcast geschnitten. Was hat dich am...
Mit dir zusammen, muss man sagen.
Genau, aber du hast maßgeblich alles zum Schluss zusammengebastelt. Was hat dich am meisten genervt? Also, ich meine, ich habe zum Beispiel viel Bernie aufgenommen und das hat mich nicht am meisten genervt, aber man aber man hört dann ja Sachen sehr, sehr oft. Du hast zum Beispiel eine Folge vermutlich 6-mal gehört oder so. Und also weißt du, so in Gänze, gibt es da etwas, was dir so im Kopf geblieben ist, wo du so dachtest,
Boah, also ich meine, so ein Projekt wie dieses, finde ich, macht total Spaß im Schnitt, weil das, ja, also je mehr Ebenen du hast, ne, desto spielerischer kannst du natürlich mit den ganzen Einzelteilen umgehen und desto mehr hast du auch irgendwie Tempo, mit dem du arbeiten kannst. Wir konnten ja hier irgendwie auch voll viel Musik benutzen, was mir sau Spaß gemacht hat und aber ich meine, wenn es eine Sache gibt, die irgendwann vielleicht mal anstrengend wird, ist dann halt, wenn du Interviewparts hast, ne, die, wo wir ja schon sehr selektiert rangegangen sind. So. Und das fand ich irgendwann immer so eigentlich die größte Challenge, dass man die Leute so auf Kante bringt, sozusagen, ne, im Schnitt, dass du halt wirklich genau die geilen Stellen findest, die, wo die gut sprechen, weil ich meine, so Bernie ist eine Maschine, der setzt sich hier hin, der redet das ein, dann macht er vielleicht 2 Takes, vielleicht auch 50, dann
denkst
hast du mir nur 2 weitergegeben.
Nicht, kann das sein. Nicht, warum ich so gemein gegen Bernie gegenüber bin. Ach, heute.
Tagesform.
Ist die Buchsache.
Die Buchsache,
ja, stimmt. Ich habe Konstanze, ich verspreche Konstanze immer Bücher, die ich ihr dann nicht mitbringe. Und jetzt zahle ich den Preis dafür.
Jetzt rächt sich alles.
Nee, genau, also ich meine, ja, wenn es so, wie gesagt, also was ich bekommen habe von Bernie an Aufnahmen, war wirklich so, okay, let's go, weiter geht's. Und dann hat, genau, das ist dann vielleicht halt einfach die Challenge, so diese Gäste halt ordentlich mit einzubinden, so dass es trotzdem noch float.
Ich finde, da muss man auch überhaupt so Sounddesigner, Producer, der Leute wie Wenzel auch wirklich mal auch loben und vielleicht den Leuten mal erzählen, dass das, was ihr da so hört in Podcasts, die Leute sprechen nicht immer so flüssig, so pointiert, sind nicht immer so auf Zack. Gerade bei Interviews, da gibt es ganz lange, dröge Passagen, wo sich in der Syntax verheddert wird, sonst irgendwas. Und dann sitzen halt Leute wie Wenzel stundenlang im Schnitt und lassen es dann so klingen, dass es halt echt so durchfetzt irgendwie. Ja. Ich finde, das ist eine große Arbeit, die dahinter steckt. Und ich möchte unbedingt Wenzel loben, weil wir hatten ja so einen 80s-artigen Soundtrack für das Format. Und die Needle Drops, die du da hast, also wo du einfach mal die Stellen, wo du aussuchst, bei denen du Musik einsetzt, wie du sie einsetzt, wie sie dann auch klingt, was für Musikstücke das sind, das ist ganz toll. Und das hat mir den Podcast tatsächlich auch nochmal anders emotional erschlossen, muss ich sagen, als ich dann die fertige Version gehört habe.
Ja.
Man muss auch nochmal sagen, wir hatten am Anfang, kann man ja kurz hinter den Kulissen erzählen, und in unserer ursprünglichen Fassung wollten wir Love and Pride als Titelsong haben. So ein 80er, später 80er Klassiker von King, so hieß ja der Interpret, dessen jetzt wieder so schön zu Kill Royale gepasst. Und das war aber dann lizenzmäßig einfach nicht möglich, weil die für dieses alte Ding, bei dem man denkt, ja gut, das ist auf jedem 80er, das kriegt man anscheinend hinterhergeschmissen, aber anscheinend nicht umsonst, das ist für sehr viel Geld nur. Also es war nicht möglich, das zu lizenzieren, weil es zu teuer gewesen wäre. Dann haben wir lange hin und her überlegt und dann haben wir durch Zufall irgendwie dieses Roosevelt-Lied entdeckt und habe das dann in die Gruppe geworfen und gesagt, hier, hört mal das wäre doch total geil. Und dann sind wir alle sofort auf diesen Song abgefahren. Und dann hat so Roosevelt, geil, der ja auch gerade irgendwie so auf dem Weg ist, ein deutscher Superstar zu werden, der jetzt irgendwie gerade in Amerika getourt hat und so, der hat dann gesagt, ja, könnt ihr nutzen. Und das ist natürlich total geil, dass wir dieses Lied als Opener kriegen konnten.
Das ist aber auch wirklich so ein geiler Song. Ja, also ich weiß noch, dass du hattest dann so, weil du warst so voll on fire, so, ey, das ist der Song. Ja. Ich bastel jetzt mal schnell so ein Intro, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das so als Skizze geschickt und ich war so, okay, let's go. Das ist 100% genau der Song, der jedes Mal wieder Bock macht, da direkt reinzugehen.
Ja, finde ich auch. Ja. Wie so ein, es klingt halt wie aus so einer Rocky-Trainingsmontage.
Ja, voll.
Und das schafft mit jeder Folge eben mit dieser Musik und so eine schöne Dynamik, dass es eben so unterhaltsam macht. Nils, du hast die Drehbücher geschrieben.
Ja.
Gibt es eins, was dir so richtig von der Hand gegangen ist, was sich so selbst geschrieben hat?
Was ich am interessantesten eigentlich finde, ist das, bei dem es am schwersten war, weil ich die Martin Luther King, die 2 Folgen, fand ich ganz schwer, einen richtigen Sound zu finden, weil das irgendwie der Fall ist, der mir am nächsten geht, vielleicht, weil er nicht so lange her ist, ganz sicher, aber vor allem, weil es einfach um die Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten geht und und gerade ja Black Lives Matter brennend aktuell ist und ich da keinen Scheiß machen wollte. Also ich da wirklich auch Bücher schreiben wollte, die dem auch gerecht werden und dieser Wahrnehmung dieser Fälle jetzt auch gerecht werden. Und da habe ich mich auch sehr eng mit Bernie abgestimmt. Wir haben die Bücher uns irgendwie x-fach hin und her geschickt und so und haben am Schluss echt einen super Sound gefunden, diese Geschichte zu erzählen. Und das war vielleicht mit am schwersten, aber es war auch für mich am wertvollsten. Also ich bin da wirklich schlauer auch rausgegangen aus dem Schreiben dieser Bücher und hatte irgendwie das Gefühl, dass wir ein Mini-Mini-Mini-Beitrag zum Besserwerden der Welt damit irgendwie abliefern konnten. Auch wenn das pathetisch klingen mag, aber das fand ich da bei den Büchern irgendwie am augenscheinlichsten oder am spannendsten, am interessantesten. Andere Bücher, also ich weiß, dass ich auch tierisch gekämpft habe mit den Russen, weil da, das ist eine, eine Erbenschlacht sozusagen, eine Verwandtschaftsschlacht, in die man da gerät, wenn man da ein bisschen recherchiert, wo immer der eine der Sohn vom anderen und dann ist sie, dann ist aber die Mutter und dann hat sie den Sohn umgebracht und so, da wird man völlig bekloppt, wenn man sich da irgendwie durchwühlt und das so verdichtet erzählen will und so. Da habe ich auch so ein paar Anläufe für gebraucht. Und dann gibt's, aber dann kam natürlich sowas Dankbares wie Rasputin in der Geschichte vor, der ja eine eigene Freak-Geschichte für sich ist und da konnte ich mich dann wunderbar draufstürzen und das irgendwie, also ich finde auch tatsächlich, dass in den Russen, ich glaube, das ist die Russen, das waren ja...
Die Folgen heißen Zaren-Disco 1 und 2.
Romanov waren das,
und genau. Das war die Familie Romanov, genau, die letzten Zaren in Russland.
Genau. Ja. Und da gibt es diesen einen Sketch, wo den ich total liebe, der immer so ein bisschen hinten überfällt, wo der König mal das Volk kennenlernen will. Weil es war damals so, dass einer der Romanov gesagt hat, so, ich reite jetzt mal los, ich will jetzt mal so ein bisschen mein Volk hier kennenlernen, ich reite jetzt durch Russland und guck mir die mal an und so. Und dann habe ich mir direkt vorgestellt, wie das ausgesehen haben muss, weil das wird auf gar keinen Fall jemals das wahre Volk kennengelernt haben. Und dann habe ich da diesen Sketch geschrieben, wie er irgendwie so einen Bauern anspricht und sagt, wie geht's dir und so. Und das finde ich eigentlich mit am lustigsten in der ganzen Staffel, diesen Sketch.
Ja, der ist toll.
Ja, ich vergesse nicht die Antwort, ich pflücke Möhren. Auf die Frage, Bauer, was machst du?
Ja, ich finde aber das muss ich auch nochmal sagen, den richtigen Ton zu finden für den MLK, für die MLK-Folgen, das war ein interessanter Prozess, weil wenn man sich jetzt, also es ist ja quasi so, wir machen eine Folge, beschließen ein Folgenthema, dann mache ich mit Wenzel oder mit dir die Interviews und dann kriegt Nils, hier sind die Interviews, hier sind meine Fakten, darum geht's, mach eine Folge draus. Und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen undankbarer Job, weil teilweise ja auch nicht dabei war.
Materialschlacht.
Genau, und vor allem eine große Materialschlacht ist. Wir haben es ja alle meistens gesehen, wir wissen ja eigentlich schon. Und Nils muss dann quasi eine Folge draus machen und hat dann aber manchmal einen anderen Dreh, weil er natürlich auch nicht auf andere Sachen fokussiert war, weil er eben nicht so wie wir in der Entstehung dabei war. Und dann kriege ich die Texte nochmal nach Nils und dann denke ich mir, was macht der? Und dann geht es wieder zurück und also so gleich mir das halt auch, ich muss es ja auch ein bisschen an meinen Sprachstil angleichen. Und dann haben wir halt auch Sachen, manchmal sind wir uns dann nicht einig. Also tatsächlich, das ist da gar keine Streitkultur, sondern einfach, dann haben wir unterschiedliche Ansätze. Und bei MLK war das sehr, also da würde ich auch echt nochmal bitten, wenn das jemand noch nicht gehört, dass sich das nochmal anzuhören, weil das ist, finde ich, sehr fruchtbar gewesen. Da ist dann wirklich, also ich glaube, Nils, dein Tonfall war so ein bisschen overly concerned irgendwie und meiner war eher so, wir müssen auch die Fakten hier irgendwie durchpeitschen. Und da ist dann einfach so eine Mischung entstanden, die, ja, ich weiß nicht, so eine Art emotionaler Journalismus, was man eigentlich in der Zeitung nicht machen soll und würde ich auch nicht so machen, aber für Podcasts genau richtig ist, gespickt mit diesen wirklich sehr, sehr guten Interviewpartnern. Da hat man leider keine Frau. Das ist so ein bisschen das weinende Auge, was ich dazu drücke bei dem Podcast, aber mit Pastor Frank oder auch unserem Biografen Alois Prinz, MLK-Biografen. Und das ist dann, ich finde, da haben wir so ein, also das ist wahrscheinlich das gelungenste, das, was uns am meisten gelungen ist, einen Ton zu finden für diese Episode, der nicht didaktisch ist, aber auch nicht voyeuristisch, melancholisch, aber auch nicht irgendwie weinerlich und trotzdem ja irgendwie einen ganz eigenen Klang. Und trotzdem hat er auch noch diese, weil wir, um nochmal auf Agent Porter zurückzukommen, auch eine witzige Komponente. Ja, ich finde, das ist ein richtiges Kunststück, was uns da gelungen ist.
Was ich total mutig fand, auch in dieser Folge, wo immer wieder eingeordnet wird, wir sind hier sensibel und sensibilisiert für dieses Thema, aber trotzdem eben den Mut zu besitzen, diesen Witz noch mit reinzubringen, mit der Gefahr, dass auch Leute sagen können, okay, das ist hier überhaupt nicht angebracht, jetzt dann irgendwie doch noch einen Joke mit einfließen zu lassen, der aber trotzdem passt. Das fand ich schon sehr erstaunlich.
Ja, das fand ich auch, das war tatsächlich auch am kompliziertesten. Ich wollte jetzt natürlich nicht das Format Kill Royale so sehr sprengen oder ausdehnen, dass ich ausgerechnet bei den zwei Folgen, nur weil sie sozusagen zeitlich am nächsten sind, dieses Kernelement der Sketche weglasse, weil die ja sich in allen anderen Folgen etabliert haben als Element irgendwie. Und da habe ich aber, es gab natürlich keine Situation, die ich jetzt hätte lustig erzählen können, sozusagen aus der Historie, weil sich das da nirgendwo anbietet, weil das tatsächlich einfach zu nah und zu sehr im Heute wiedergespiegelt wird, was da damals passiert ist, als dass man da wirklich Sketche aus den Situationen hätte machen machen können. Und dann war ich irgendwann froh, dass mir dieser trottelige FBI-Agent eingefallen ist, weil das irgendwie sich total angeboten hat. Also das ist ja ein Fakt, der sich wirklich darüber anbietet, sich darüber lustig zu machen, weil die ja einfach total scheiße damals reagiert haben und man die dafür ruhig nochmal so ein bisschen outcallen kann und so. Und das, da war ich dann ganz happy, dass man das mit Agent Porter irgendwie gut lösen konnte. So.
Ja, es war ja auch gerade, als wir das beschlossen haben, waren wir ja noch quasi in der Black Lives Matter Bewegung. Mhm. Also sind wir ja immer noch oder sollten wir sein. Und da kam gerade eine Doku raus, ich glaube, es war eine HBO-Doku, die hieß MLK FBI, wo es speziell um die Rolle des FBIs in dem Fall geht. Deshalb war ich auch so glücklich, dass wir da in dem Sketch da irgendwie den Fokus hatten, weil da hat es, mal so auf Deutsch gesagt, nicht die Falschen getroffen.
Wenn es mal Kill Royale Merch geben sollte, was es sehr wahrscheinlich geben wird, ist ganz klar, dann kann man den sehr gut da einsetzen und karikieren irgendwie als so einen trottligen Typen auf dem T-Shirt oder als so eine kleine Figur, so ein Wackelkopf.
Wackelporter.
Ja, also ein großartiger Podcast, den ihr euch bitte alle anhören solltet. Sollten wir in die Verlegenheit kommen, eine zweite Staffel produzieren zu dürfen, was könnten eventuelle Fälle sein, die wir bearbeiten?
Jeder darf einen sagen. Da fängt Wenzel an. Ich muss kurz googeln.
Okay, ich hab's vorhin ist mir das tatsächlich erst eingefallen, aber das fände ich wirklich spannend. Und zwar haben wir über Tupac, den Rapper, geredet und es gibt aber einen Namensgeber für Tupac, weil seine Mutter Bürgerrechtlerin war, noch ist, wenn ich es richtig sehe. Und sie hat ihn benannt nach Tupac Amaru und das war wiederum im damaligen Peru auf das Vorjahrhundert vor Christus, lasse ich mich jetzt nicht festnageln, hat er einen Widerstand angeleitet. Und ich glaube, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen, dass er dann selbst irgendwie auf dem Thron saß und dann irgendwie gekillt wurde. Der Story möchte ich gerne nachgehen, die fände ich spannend. Vor allem, weil das jetzt irgendwie so eine Region ist, die wir sind ja schon echt um die Welt gereist so und das ist so eine Region, die wir jetzt noch gar nicht drin hatten.
Okay, ich lese gerade irgendwie so ein bisschen was über Äthiopien und da könnte man sehr aktuell sein, aber es gibt so eine Äthiopien-Bibel-Connection, die auch woraus auch die Legende entsteht, warum die Bundeslade angeblich in der kleinen Kirche in Äthiopien sein soll. Und die hat, glaube ich, mit König Salomon zu tun. Und da gibt's das ist eine sehr erzählenswerte Geschichte, weil man da auch miterzählt, warum die Bundeslade angeblich in Äthiopien ist. Das finde ich eigentlich ganz schön prima. Und weil wir gerade bei Bibel sind, finde ich, man sollte eine Jesus-Folge machen oder zwei, drei. Steht ja auch auf seinem Kreuz, Rex Judae, König der Juden. Ich finde, als Sohn Gottes ist er schon für den Begriff Royal im weitesten Sinne qualifiziert.
Kann man so sehen, ja.
Und irgendwie, weiß nicht, ich habe vor ein paar Monaten das erste Mal diesen Passion of Christ, diesen Mel Gibson-Film gesehen, diesen unfassbar brutalen Film. Ich habe selten so einen brutalen Film gesehen. Ich glaube, der wird 20 Minuten am Stück, also ich übertreibe nicht, gegeißelt, also quasi blutig geschlagen, bis das Fleisch echt an dieser Keule da hängt, eine Stachelkeule. Und irgendwie vielleicht findet man irgendeinen Dreh, sich diesen, ja, weiß ich, Mordfall, kann man ja auch sagen, weil er ist ja auch zu Unrecht hingerichtet worden, das nochmal irgendwie anzuschauen. Das fände ich eine ziemlich irre Herausforderung, aber der würde ich mich irgendwie stellen, glaube ich.
Ich sehe auf jeden Fall so einen letzten Abendmahl-Sketch schon vor mir.
Bei mir rattert es auch gerade schon richtig, richtig durch, was man da alles machen kann. Die Possibilities are endless. Ja. Ich würde mal Marie Antoinette ins Spiel bringen. Die gibt ja auch eine Menge her. Auch eine schöne Kitsch-Geschichte und so. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Sissi eventuell auch.
Ja, ist ja auch voll, ganz interessant.
Auch
klar,
so eine
total.
Feminist-Icon eigentlich, die durch diesen Film völlig verweichlicht wurde in ihrer eigentlichen Gestalt.
Da hat vor allem unser Ludwig-Experte, hat mir nämlich schon eine Mail geschrieben, wissen Sie, ich hab gerade ein Buch über die Sissi geschrieben, Sie können es hier bestellen und ich stehe jederzeit als Experte Ihnen zur Verfügung.
Ja, na, prima. Da ist eine Kommilitonin.
Hey.
Das ist eine Kommilitonin von mir, mit der ich damals Regie studiert habe. Die ist Filmregisseurin mittlerweile und die dreht gerade einen Film darüber, wie Sissi wirklich war. Der heißt Sissi und ich und das wäre dann schon direkt eine geile Gesprächspartnerin.
Ich schreibe schon mal mit jetzt hier.
Ja, sehr gut.
Haben wir hier alles auf Band, musst du nicht. Kannst du.
Aber bleib im Flugmodus, ja?
Ja, aber du weißt doch, wie es mit dem Band ist, ne? Hört keiner ab wieder, jemals wieder.
Außer Agent Porter.
Also es gibt wirklich noch eine Menge Fälle, die wir noch, ja. Ich weiß auch, dass wir im Slack noch tausend so Sachen haben. Ey, guck mal hier, weil man immer zufällig auch über irgendwelche royalen Verbrechen gestoßen ist, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber trotzdem aufsehenerregend und spannend und so. Da werden wir, glaube ich, wieder versuchen, so eine Mischung zu finden, wie wir es ja auch in der ersten machen wollten, indem wir sehr populäre Fälle nehmen, aber dann auch so Fälle wie Ramses oder die Blutgräfin, die man vielleicht gehört, aber gar nicht so richtig am Schirm hat und so. Das ist, ich glaube, auf die Mischung kommt es auch immer so ein bisschen an, dass wir so die großen Fälle machen, aber auch so die Unbekannte.
Ja.
Es gibt ja vielleicht sogar auch noch einen komplett fiktiven royalen Fall, in dem der König
aber
die Königin
hat doch
eben stürzt,
von Jesus
oder?
Gesprochen.
Okay, fair enough. Ich war jetzt so bei König Williams der Löwen, irgendwo. Aber na gut.
Kleopatra, wie hat die sich verabschiedet? Gibt's da auch? War das nur ein Mord?
Haben ja kurz geschrammt sozusagen bei Ramses. Haben wir irgendwie ganz kurz auf Kleopatra verwiesen.
Geschramses?
Die ist auch so wegvergiftet worden, glaube ich, ne?
Naja, da putzte mich jetzt on the spot, Konstanze.
Bin ich von ihrem Bruder vergiftet worden oder irgendwie?
Nee, der Bruder ist vorher schon abgetreten, deshalb wurde sie ja auch Königin überhaupt erst.
Ja. Ich wusste das irgendwas mit dem Bruder.
Ja, Ägypten gibt also einiges mehr, das weiß ich noch, Staffel.
Da hatte ich ja so ein Buch aus der Bibliothek mir ausgeliehen, so die 30 ägyptischen Pharaonen-Dynastien im Schnelldurchlauf.
Für Dummies.
Was ist was, Ägypten?
Ja, jetzt war's, genau, stimmt. Ich habe lange den Titel jetzt überlegt. Nee, aber da ist einiges zu holen noch, auf jeden Fall.
Ja, und auch, ich meine, ganz Asien auch, ne? Also so diese ganzen chinesischen Dynastien, Ming-Dynastien und so, diese ganzen chinesischen Kaiser, auch die japanischen Könige und Kaiser und so, da wird ja auch noch einiges für uns bereit liegen, denke ich mal.
Das müssen wir, glaube ich, sowieso machen, weil das auch ein bisschen, erstmal ist es interessant und zweitens mal muss man auch ein bisschen für kulturelle Ausgewogenheit, ethnische Ausgewogenheit sorgen, finde ich. Kannst du die ganze Zeit nur von irgendwelchen englischen Adelshäusern. Aber da habe ich auch viel gelesen und da könntest du theoretisch auch nochmal 3 Staffeln nur über englische Adelshäuser machen. Das ging ja auch.
Das ist aber auch, um das am Ende hier nochmal Lob zu preisen, wenn die Leute nicht eh schon komplett durch sind mit der Staffel, dass fand ich das Geile, wenn man so von Fall zu Fall geht, die ja auch an voll zu sehr unterschiedlichen Zeiten stattfinden, dass man da jeweils immer so total zu greifen bekommt, okay, in was für einem kruden, absurden System haben diese Persönlichkeiten gelebt,
so
sind groß geworden,
ja.
Was für ein absurder Druck hat auf den jeweils gelastet und also so.
Ja, ich finde es auch interessant, was es für Ähnlichkeiten dann gibt. Das ist ja eigentlich das Spannende, zu gucken, was ist eigentlich so, wo überschneidet sich das? Wo überschneiden sich diese royalen Manierismen? Und das fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen, dass es alles so krass unterschiedliche Zeiten und auch unterschiedliche Ideologien und Religionen und Orte sind. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die einfach immer bei so einem royalen Haushalt immerment sind. Quasi.
Genau, weil du gefragt hast, Wenzel, vorher, was hat dich genervt, wenn dich was genervt hat? Ich weiß, was mich genervt hat. Nämlich, wenn ich wieder moderieren musste, dass das Problem war halt, dass ein männlicher Erbe fehlt.
Ja.
Okay.
Genau. Ja, stimmt, der Wunsch. Get it. Hast du oft die Augen verdreht, das ist richtig.
Das ist echt, das haben sie echt fast alle gemeinsam. Ja. Das ist echt krass.
Ja. Okay, also wir haben noch auf jeden Fall sehr viel Material für weitere Folgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit euch zu produzieren.
Konstanze, ich möchte dir aber auch noch eine Frage stellen.
Bitte?
Kanntest du... Nee, warte mal. Du meintest vorhin, dass es eigentlich so Fälle waren, die dich erstmal gar nicht so interessiert haben.
Ja, generell bin ich nicht so fasziniert von True-Crime-Sachen. Es ist oft auch einfach schon viel zu gruselig.
Aber Royals sind voll dein Ding.
Oh, Royals auch nicht.
Okay, welchem Royal-Podcast folgst du seitdem?
Keinem. Sollte ich einem folgen?
Ich weiß, ich stecke überhaupt nicht im Royal-Podcast-Game.
Nee, ich auch nicht.
Okay, aber was war denn dein liebster Fall von denen?
Wie gesagt, Bathory fand ich ziemlich cool, dass die ja gar nicht so schlimm war, wie man das anfangs angenommen hat. Und die Zaren fand ich sehr, sehr beeindruckend, aber ich glaube, weil ich den Wladimir Kamina, der hat irgendwas bei mir ausgelöst und so hinterlassen.
Ja, der kann es auch gut erzählen, ne?
Ja.
Bernie, du musst, wie musst dir vorstellen, der Hund.
Stimmt, da ist die Hundestory drin.
Da ist die geile Hundestory drin.
Und, aber jetzt, ich komme gerade nicht auf den Namen unseres, des einen Experten, der hat auch noch so Postkarten und so mitgeschickt hat.
Ah, ja klar, das war auch
Excel-Bot,
in der
oder?
Ja.
Das war auch in der Elisabeth Báthory-Folge.
Ja.
Der gruselige, der nicht der, er selbst war nicht gruselig, aber der so Gruseltours gemacht hat zu Báthory.
Ja,
so.
Ja, stimmt, das war auch in der Báthory-Folge.
Und Fotograf auch.
Und das war auch, der war so ein bisschen schrullig, so, aber also mit voller Liebe, sage ich das die Aufnahme, und er hat uns dann auch sehr so schöne Postkarten mit dazu geschickt. Das hat einiges in mir ausgelöst und hinterlassen.
Ja, da steht noch ein Besuch aus.
Ja.
Da fahren wir mal aufs Schloss.
Machen wir Klassenfahrt.
Ja, es war ein schönes Erlebnis, als ich da in meiner hochintellektuellen Tucholsky-Buchhandlung da das den Báthory-Bildband abgeholt habe. Ach, das für Sie. Naja.
Auch immer nur am anderen Ende der Stadt bestellen.
Ja, also wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch diesen Podcast zu produzieren.
Dito.
Und ich
Dito.
Hoffe, Same. Wir machen noch viele weitere Staffeln Kill Royale. Und dann habe ich mich gefreut, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Danke dir.
Habt ihr noch was? Habt ihr noch andere Podcast-Empfehlungen? Oh, nee, es führt zu weit, ihr seid zu viele Menschen. Das frage ich sonst halt immer, wenn Gäste da sind, ja. Ob die noch eine andere Podcast-Empfehlung haben. Aber... Nö, frage ich euch nicht.
Wollt jemand grüßen noch?
Grüße gehen raus. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören. Ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Kill Royale, wegbingen.
1 bis 12.
Sagt man das?
Wegbingen, ja.
Mit dem Hören? Ja. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.